Vor 25.000 sogar.
Okay.
Im Dreisamstadion, wo wir haben wir damals ein Pokalspiel gehabt gegen Schalke.
Ich glaube immer noch, dass ich auch heute noch Kopfballduell gegen dich gewinnen würde.
Ja, glaube ich nicht. Teilweise wie Zombies, die durch die Gegend rennen, so Anerkennung.
Ja, Mathematik ist nichts für mich. Oder ich bin schlecht in Mathematik. Nein, bist du nicht. Du hast einfach es irgendwie beweisen müssen in einem Stadion, wo dein Gehirn gar nicht so weit war.
Die Gedanken sind nicht das Problem.
Oder mein Gehirn versucht, nachts Lösungen zu finden für Dinge, die wir gerade erschaffen wollen.
Konflikte, die dann entstehen oder diese Traumata, die dann entstehen, so Retraumatisierung.
Das war wunderschön.
Schön, gell?
Mir wären fast die Tränen gekommen.
Ja, echt? Okay, schön.
Aber ich konnte mich wieder fangen.
Ich konnte mich zurückhalten, meine Emotionen unterdrücken. Also ja, das fand ich echt schön und das können wir uns da oben hinhängen und es vielleicht jeden Tag irgendwie mal durchlesen oder so.
Ja, geil.
Ja.
Ja, das ist schön, immer wieder dran erinnern, weil das kommt oftmals zu kurz.
Ja.
Hast du schon genug geleistet heute?
Ich bin bewusst entspannt in den Tag gestartet, so gut es ging.
Ja?
Ja. Und du?
Ich tatsächlich auch. Also ich bin mega früh wach geworden, 2:30. Ich habe mich einmal umgedreht, dann hatte ich einen Scheinwerfer vom Mond im Gesicht, kurz vor Vollmond. Und dann bin ich aufgestanden, habe ein bisschen meditiert und ja, die Gefühle, die mich früher halt krass überfordert haben, die kann ich jetzt ganz gut einordnen. Eben, wie gesagt, ein bisschen meditiert, mich wieder hingelegt und dann geschlafen bis zum Sonnenaufgang.
Okay.
Dann habe ich mich gefreut, dass meine Tochter aufsteht demnächst. Ich Zeit habe vor allem für sie. Und dann bin ich auch entspannt trainieren gegangen.
Ja.
Und eine Runde Sauna und dann war ich hier.
Ja. Ja, ich habe es ja gemerkt, du warst erst um 9.35 Uhr ungefähr, kamst hier an oder sowas, 9.45 Uhr. Was völlig in Ordnung ist, was wir ja schon des Öfteren besprochen haben.
Und gleichzeitig total ungewohnt für mich. Also es früher jetzt massiven Druck ausgelöst. Also es war fast nicht auszuhalten. Aber ja, jetzt kann ich das ganz gut.
Ja, und da sind wir bei dem Punkt. Früher hätte es massiven Druck ausgelöst. Da warst du noch wahrscheinlich sehr in diesem Leistungsdenken, funktionieren, hustlen, überpowern, selbst optimieren. Was gibt es da noch so für Worte, die dazu passen? Ja, egal, da gibt es noch wahrscheinlich viele Begriffe. Und wir haben ja gerade eben einen wunderschönen Satz gelesen von Eckhart Tolle, der schreibt, wir haben Sprinten gelernt.
Oder das Rennen gelernt, bevor wir wussten, wohin.
Und das beschreibt es relativ gut. Vielleicht möchtest du mal damit reinstarten und mal kurz was erzählen aus deiner Zeit, wie es so bei dir losging.
Das Rennen, ja. Ja, ich glaube, klassisch in der Schule, wobei Schule noch relativ einfach war am Anfang, gerade Grundschule. Es war halt, ich war ganz gut bis befriedigend, war eigentlich so durchweg durch die ganze Schullaufbahn meine Benchmark so ein Stück weit. Ich dachte so, ja gut, bis befriedigend reicht. Mhm. Eltern zufrieden, Lehrer in Ordnung machen, kein Stress. Mhm. Und das passt. Und gleichzeitig Leistungssport, also Fußball war schon am Anfang auch noch spaßig, solange es mit Freunden, ne, in Bewegung, draußen, frische Luft. Wir waren auch ewig und 3 Tage auf dem Bolzplatz, Klassiker. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ne? Dass Jungs und Mädels rausgehen direkt nach der Schule und erst nach Hause kommen, bevor es dunkel wird.
Vielleicht noch vereinzelt.
Vereinzelt sollte es noch geben, ne? Ja, also da gab es einfach, es gab keine Bildschirme so. Erst wo der Gameboy ins Spiel kam. Und also es hat irgendwann angefangen, wo ich gemerkt habe, so, okay, du kriegst mehr Anerkennung, wenn du gut bist, ne?
Ja.
Und ich, beziehungsweise wir waren, glaube ich, gerade so Fußball- und sporttechnisch schon überdurchschnittlich gut.
Ja.
Und irgendwann ist es aber so in dieses Müssen, in dieses, klassisch Leistungssport, ne? Mit Disziplin und mit entsprechendem Kampf, da kriegst du halt auch die passende Anerkennung. Und da hat es angefangen bei mir, so in dieses Leistungsorientierte reinzugehen. Und dann natürlich in der Schule wird ja auch suggeriert, je mehr du lernst, je besser oder je krasseres Studium du machst, desto höher sind dann irgendwie deine Gehälter vermeintlich.
Ja.
Was auch aus meiner Sicht kompletter Bullshit ist. Genau so bin ich da reingekommen, in dieses Leistungsding. Ich glaube, Fußball hat da einen großen Anteil dran gehabt. Wie war es bei dir?
Ob es dann schlussendlich Fußball war oder ob das einfach irgendwas anderes geworden wäre, wo du gut gewesen wärst, wo du dann die Liebe bekommen könntest.
Sicherlich.
Das ist eine andere Frage.
Ich wollte ja viel lieber Basketball spielen. Also mein ganzes Kinderzimmer hing voller Basketball-Poster. Also ja. Michael Jordan, Scottie Pippen und Co. waren meine Vorbilder.
Scottie
Pippen. Ja, Mann. Das war Dennis Rodman. Das waren so meine Idole. Und Basketball hat, ich habe mir auch, also abgesehen vom Bolzplatz war irgendwann so, ich hatte einen eigenen Basketballkorb dann auf unserem Hof und habe jede freie Minute eigentlich fürs Basketballspielen
genutzt. Das ist tatsächlich auch noch, ja, stimmt.
Ja, ich war komplett süchtig, der war auch dann, konnte perfekt auf die Höhe einstellen. Mhm. Ich hatte auch eine unfassbare Sprungkraft beim Fußball. Ich bin ja nicht so groß, also ich habe deine Größe nicht. Mhm. Und gleichzeitig, ich glaube immer noch, dass ich auch heute noch Kopfballduell gegen dich gewinnen würde.
Ja, glaube ich nicht.
Das sollten wir mal rausfinden.
Ja, machen wir einmal.
Ja, aber ich glaube, das kam eher vom Basketball, dadurch, dass ich extrem viel Richtung Korb gesprungen bin einfach und mich auch mit Größeren gemessen habe. Genau, kam mir das auch beim Fußball zugute. Mhm. Und gleichzeitig, ja, die Freude ist irgendwann verloren gegangen. Es ging dann nur noch um möglichst viel trainieren, möglichst, ja, gut zu werden. Weil ich habe noch einen Satz im Kopf, es war so Klassiker, wir waren ja in der Jugend relativ gut in Barling. Mhm. Dann war die, bis zur B-Jugend war es Jugendliga. Und ab der A-Jugend war dann, da hat sie irgendwie Barling nicht auf die Reihe gekriegt, dann eine gescheite Jugendmannschaft aufzusetzen. Dann sind wir, beziehungsweise unsere Väter, haben uns nach Emding verschleppt. Da war dann wieder Jugendliga, genau, war ein relativ hohes Niveau. Und ich erinnere mich noch, da war so ein Satz der Trainer, die ziemlich gut waren damals, absolut. Und gleichzeitig so, der Junge muss mindestens Regionalliga spielen. Und diesen Satz hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Mhm. Ich dachte, okay, wenn die das sagen, dann muss das so sein. Mhm. Genau, und da haben auch die Verletzungsthemen angefangen. Ne? Also ich hatte extrem oft Hüftprobleme. Damals dachte ich, ich bin zu weich, bin nicht stark genug, beziehungsweise dehne auch nicht genug, mache nicht genug Koordinationsübungen, beziehungsweise habe das dann alles aufgeholt. Aber rückblickend war es einfach nicht. Mein Körper wollte mich schützen. Ne? Das ist so ein klassisches Hüfte, ist so ein Thema. Und erstaunlicherweise, sobald ich dann raus war aus dieser Fußballnummer zum Studieren gegangen bin, waren die Hüftschmerzen einfach weg.
Ja.
Und ich hatte mehr Pensum, ne? Ja. Verschiedene Sportarten. Aber das war einfach wieder so, da kam wieder der Spaß und die Freude ins Spiel. Ja. Und dann ging es auch mit Fußballspielen. Ne? Also da hat Fußball wieder Spaß gemacht tatsächlich mit einer Gruppe, die auch ein gewisses Niveau hatten. Und da hat es Freude gemacht und so sollte es eigentlich sein.
Was dann schlussendlich vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum verschiedene Spieler in unserem, hat schon bestimmt auch eine Mannschaft, die einfach nichts machen oder sehr wenig machen und nie verletzt sind und du gefühlt den ganzen Tag rollst und dehnst, war jetzt bei mir tatsächlich nicht so. Ja, ich kann da nochmal gleich ein bisschen genauer drauf eingehen, wie es bei mir sich entwickelt hat. Aber das erklärt auch relativ gut, dass die eher das aus einem Flow heraus machen und aus der Freude heraus machen. Die haben halt echt wenig körperliche Symptome, was jetzt für uns schlussendlich Sinn macht und auch erklärbar ist auf biologischer Ebene.
Absolut.
Ja, wenn wir da mal tiefer reingehen möchten, können wir dazu auch mal gerne noch eine Folge machen, wie sich sowas entwickelt, aber es würde zu weit führen. Genau das dazu. Bei mir war es eher so, um jetzt noch auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, wie es bei mir denn entstanden ist. Ich hab relativ früh zum Fußball gefunden, damals in Kirchzarten gewohnt und mir hat es immer viel Spaß gemacht. Ich weiß das jetzt auch nur noch aus Erzählung, weil mir fehlen viele Informationen aus der Kindheit. Mein Gehirn hat da relativ viel verdrängt, wahrscheinlich, weil es halt einfach für mein Gehirn wichtigere Dinge gab, überleben, dazu der Zeit, gefühlt überleben, ja, weil subjektives Überleben, genau, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie lebensbedrohlich in Gefahr war oder so, aber vielleicht für mich als Kind war das schon gefühlt so, egal, auf jeden Fall bin ich zum Fußball gekommen, mir hat das anscheinend echt viel Spaß gemacht und dann war es aber so, dass mein Vater unbedingt wollte, dass ich zum SC Freiburg komme und da in der Jugend dann Fußball spiele, weil er auch Talent in mir gesehen hat und ich war auch zu der Zeit, glaube ich, talentiert und gut. Und dann ist er mit mir auch zu dem Training gefahren, Probetraining und so. Und ich weiß noch, das hat sich für mich immer, ich hatte immer extreme Ängste, in das Training zu gehen, weil ich wusste, ja, das ist ein gutes Spiel und da muss ich mich beweisen und da muss ich Leistung bringen und bla bla bla. Und dann hat es dann schlussendlich aber auch nicht so wirklich funktioniert, weil ich laut Trainer vom SC zu klein und zu schmächtig war zu der Zeit noch für, und ich war immer älterer Jahrgang.
Ja.
Das ist beim Fußball so, dass wenn du, kriege ich jetzt auch nicht mehr ganz zusammen, aber ich war auf jeden Fall älterer Jahrgang und wäre immer da bei den Älteren dabei gewesen. Da war ich einfach zu klein und zu schmächtig.
Im Vergleich zu den anderen, das ist ja Klassiker, ne? Da direkt im Vergleich zu sein, ja.
Genau, genau. Und so kam dann wahrscheinlich das eine zum anderen. Mein Vater wollte unbedingt das zum SCG, war dann vielleicht auch zum Teil nur zufrieden, wenn ich gute Leistung gebracht habe. Vielleicht war für mich subjektiv die Wahrnehmung so, dass wenn ich dann mal wirklich was gut mache, dass er dann zufrieden ist und wenn nicht, dann vielleicht eher nicht. Und so hat sich das dann bei mir wahrscheinlich entwickelt, dass ja, Liebe durch Leistung irgendwie kommt und dann immer wieder so Nackenschläge, wie zum Beispiel, dass der Trainer gesagt hat, ich bin zu klein und zu schmächtig. Und irgendwann war es für mich dann so, dass ich dann, an meine Mutter hat gesagt, keinen wirklichen Spaß mehr am Fußball hatte. Und so ging es dann auch eigentlich los. Ich habe dann immer mal wieder so ein bisschen versucht, beim FFC, beim Freiburger FC dann in der Jugend zu spielen, aber kam nie wirklich so richtig rein. Mir hat es auch keinen Spaß gemacht so richtig. Und dann habe ich es einfach alles irgendwie auch schleifen lassen, bis ich dann 21 war. Da war ich dann in Hochdorf mal noch so ein bisschen in der A-Jugend und B-Jugend unterwegs. Das war alles nicht wirklich leistungsorientiert. Und dann ab der A-Jugend kam ich dann raus und dann war ich ab da auch im Geschäft von meinem Vater, so um den Dreh. Und da hieß es dann, ja, Fabian, sollen wir denn nicht mal schauen, ob du nicht wieder höher kommen willst und wieder Gas geben willst? Und dann ich so, ja, können wir irgendwie schon machen. Ja, keine Ahnung, habe mich dann halt gefügt. Und dann ging es darum, da haben wir uns mit Vereinen, haben wir einen Verein kontaktiert, da bin ich dann hingewechselt und der dann Landesliga gespielt hat. Und von dort aus, da lief es dann aber auch nicht so gut, weil ich immer diese krassen Versagensängste hatte. Ich war so extrem nervös, da können wir auch gleich vielleicht nochmal tiefer drauf eingehen. Das hat sich meine ganze Fußballkarriere eigentlich durchgezogen, dass ich extreme Nervosität hatte, extreme Ängste, körperliche Symptome während des Fußballspielens.
Kurze Zwischenfrage, wenn ich darf.
Ja.
Hattest du das damals schon auf dem Schirm?
Nee, nicht so richtig.
Okay.
Ich wusste halt einfach Nervosität. Ich wusste immer, dass Nervosität halt da ist. Extreme Nervosität. Aber ich wusste nie so wirklich, warum und weshalb. Ich war halt einfach immer extrem nervös. Und auch zu den ersten Zeiten in der aktiven Mannschaft dann, wo ich zum ersten Mal so ein bisschen mehr leistungsorientiert war. Ich war eigentlich froh, wenn ich nicht gespielt habe, weil dann konnte ich entspannen.
Ja, krass.
Es war irgendwie
eher eine Erleichterung.
Ja, genau. Vom Kopf her war es so, ich will unbedingt spielen, ich will gut sein, ich will dabei sein, aber so ein anderer Teil von mir, der hat immer gesagt, nein Mann, hoffentlich wirst du nicht eingewechselt, hoffentlich spielst du eigentlich nicht. Dadurch dann auch immer wieder resultieren. Körperliche Probleme gehabt, immer die verschiedensten Sachen, unerklärliche Dinge, wo keiner so richtig sagen konnte, was ist das eigentlich? Ich konnte mir nicht erklären, was das eigentlich ist. Es resultiert eigentlich alles da draus.
Ja, krass. Also so wie du das jetzt sagst, kann ich das auch nachvollziehen, erst ab dem aktiven Status. In der Jugend war es immer so irgendwie gesetzt. Einer der, der gesetzten Spieler, da bekommst du das gar nicht so. Aber ja, dann wenn es tatsächlich, wenn du in an ein gewisses Niveau rankommst, wo halt auch Spieler da sind, die besser sind, etablierter, älter, souveräner und auch schon das Game kennen, die Konkurrenz einzuschüchtern.
Ja.
Da hat es tatsächlich, kann ich nachvollziehen, da hat es bei mir auch angefangen. Ich war manchmal auch erleichtert beim Warmlaufen, wenn dann so die Anspannung sich gelöst hat und du wusstest, okay, jetzt kommst du nicht mehr rein. Da hat es was so, durchatmen.
Ja, es ist eigentlich paradox.
Ja,
es ist extrem paradox.
Ja.
Bei mir war es nämlich zu der Zeit dann auch so, wie du es gerade gesagt hast, dass da dann andere Spieler sind, die schon souverän wirken, die das Game schon kennen. Und ich hatte schon relativ früh immer so ein Obrigkeitsdenken, wenn dann einer dort war, der hieß es dann, der ist richtig gut, der kann super gut Fußball spielen, macht viele Tore, und dann war ich immer so, oh krass, so cool, so toll werde ich nie sein können und habe mich dann eher immer mehr so gefügt, anstatt zu zeigen, hey, ich kann auch Fußball spielen, ich hab Selbstvertrauen, ja, selbstbewusst war ich zu der Zeit auch nicht.
Ja.
Und so hat sich das dann durchgezogen.
Ja, das ist interessant, weil ich erinnere mich auch noch, jetzt wo du das sagst, als ich zu den Aktiven kam, haben auch relativ schnell, da gibt es ja auch verschiedene Charaktere, ne? Menschen, die sehr wohlwollend sind, ein gesundes Selbstbewusstsein haben und auch dem anderen mit Respekt gegenübertreten. Und andere, die merken dann so, oh, der kann auch was.
Ja.
Die stellen ja dann direkt die Zündung ein, ne? Sei das im Training, in Zweikämpfen, aber auch in der Kabine dann irgendwie.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, es waren zwei Männer, muss man an der Stelle sagen. Ich war ja noch wie so ein kleiner Junge.
Ja.
Die haben mich dann mehr oder weniger unter Fittich genommen und beschützt, ne? Das war ja Toto Charitjar, afghanischer Nationalspieler damals, geiler Typ, habe ich heute noch extrem Respekt vor ihm. Und an Paul war Kolumbianer, der einzige Vollprofi damals bei uns. Und die zwei haben mich irgendwie beschützt, sowohl in der Kabine als auch im Training. Das war damals meine Rettung, wo ich gewusst habe, okay, zur Not sind die zwei Jungs da. Aber ansonsten war das so ein krasser Wettkampf und so ein Hauen und Stechen und so ein dieses typische auch jemanden runtermachen, ne, direkt in Angriff gehen, bevor man selbst in die Verteidigung muss in irgendeiner Form.
Ja.
Und wenn du da niemanden hast, der dich tatsächlich beschützt, dann ist es ein krasses Game.
Ja, absolut. Und die Leute, die dann andere runter machen, ist ja auch wieder nur eine Schutzstrategie.
Voll.
Ja, und ich hatte eben der dort bei dir so bekannt war, für das andere runter zu machen, dem sein Bruder hatte ich ja in der ersten aktiven Mannschaft, wo ich aktiv war. Und der war sehr ähnlich gestrickt.
Waren das die italienischen Brüder?
Genau, die italienischen Brüder.
Ja.
Genau, und ich hatte den einen bei mir in der Mannschaft und der war auch so. Ja, und das hat mir für mein Selbstvertrauen, für mein Selbstbewusstsein natürlich auch nicht gut getan.
Ja.
Und ich habe mich dann, wie gesagt, immer bei denen eigentlich wohl gefühlt, die auch nicht wirklich viel spielen, mhm. die nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Und dann habe ich mich eher so der Gruppierung zugeordnet mhm. und habe dann halt auch teilweise weniger gespielt. Und dann, um das vielleicht noch ein Stück weiterzuführen, ich bin dann nochmal zurück zu der anderen Mannschaft zurück, um einfach nochmal ein bisschen wieder Spaß zu haben. Und dann habe ich gemerkt, ja, da ist aber trotzdem Talent da. Und dann ging es eigentlich bei mir los. Dann bin ich immer ein Stück höher gegangen. Und irgendwann habe ich dann eben fünfte Liga gespielt. Wir sind dann in die vierte mhm. Liga aufgestiegen. Da habe ich dann aufgehört. Und da war alles aber immer auch so leistungsorientiert. Und ich wollte es schon auch haben. Mir hat es Spaß gemacht, auf einer Seite. Aber auf der anderen Seite dieser Druck, diese Angst zu versagen vor den Spielen und während den Spielen, das war so krass. Das hat mir den ganzen Spaß genommen. Mhm. Also wirklich den ganzen Spaß genommen. Es war über eine lange Zeit dann so. Ich glaube, 5, 6 Jahre. Und zu der Zeit dann, wen überrascht, viele körperliche Symptome gehabt, mhm. die ich mir nicht erklären konnte, die ich mir heute erklären kann.
Wie bist du mit den Symptomen umgegangen?
Ja, eben, ich habe dann auch versucht. Ich bin dann zu Ärzten gerannt, zu Physiotherapeuten, zu den verschiedensten Spezialisten. Ich habe dann auch Übungen gemacht, gerollt, gedehnt und so und habe Sachen versucht, die halt dann einem empfohlen werden. Mhm. Aber es wurde nie wirklich nach der Ursache geschaut. Und es hat auch nie einer wirklich auf emotionaler Ebene mit mir gearbeitet, um mal zu schauen, hey, warum hast du so krasse Nervosität, so krasse Ängste, um da mal anzusetzen? Dann wäre wahrscheinlich alles ganz anders gelaufen. Mhm. Ja, wenn und der Head bringt im Nachhinein nichts.
Eine Niebiskette, gell?
Ja, eine Niebiskette. Und von daher traue ich dem Ganzen auch nicht nach. Nur heute ist für mich schlüssiger denn je.
Ja, voll. Wobei, also ich habe damals schon getrauert, so viel investiert. Ne? Und weil du es vorhin auch gesagt hast, gedehnt, gerollt. Ich bin diszipliniert, das weiß ich noch mit Schweizer damals, das war ein Lehrer und auch ein ziemlich guter gesetzter Spieler, mhm. der war so zwischendrin, also sehr unabhängig, keiner, der ne, die anderen runtermacht, aber auch jetzt nicht Mords auf Schutz aus oder so und gleichzeitig aber jemand, der diszipliniert war, das war so ein Stück weit mein Vorbild an der Stelle, mit dem habe ich dann auch angefangen, Gymnastik zu machen, zu dehnen und dergleichen und am Ende, es hat aber einfach nichts gebracht, ne, weil der Körper hat nicht auf Überbelastung reagiert, aber ich war gar nicht in der Lage, so viel quasi präventiv zu machen, wie das, was er mich eigentlich schützen wollte damals.
Ja.
Und dieser, also da wäre ich niemals auf die Idee gekommen, ne? Ich habe mich ja operieren lassen. Mhm. Da hat man natürlich gesagt, ja, da haben wir ein bisschen was weggeschliffen, das war ein bisschen zu viel. Ja, aber das war sinnlos. Es war einfach meistens Zweikampfsituationen, in denen ich irgendwo um die Hüfte herum hatte einen Muskel zugemacht und dann war Feierabend. Und das war halt Schutz.
Ja.
Das war ganz einfach Schutz, so rückblickend. Und damals habe ich es einfach nicht kapiert. Ich habe gemacht und getan, wie du sagst, Krankengymnasten. Unglaublich, wie oft auf der Massagebank bei Physio, bei Ärzten rumgerannt. Und ich weiß noch, der Höhepunkt war damals SSV Ulm. Das war für mich so, okay, krass, ich habe es bis dahin geschafft, so ehemaliger Bundesligist. Damals nur Oberliga, wir haben gegen Vollprofis gespielt. Mhm. Ich wollte unbedingt spielen, ich war angeschlagen, wie man damals wieder gesagt hat, und ich habe mir einfach vorher Schmerzmittel reingepfiffen. Ne? Und ich war nicht der Einzige.
Ja.
Also wir haben regelmäßig, einfach wenn es nicht ausreichend war von der Regeneration her, Schmerzmittel rein, Vollgas.
Ja, also die ganze Zeit eigentlich Symptome behandelt und Symptome unterdrückt. Und das habe ich auch. Ich habe auch Ibus ohne Ende gefressen in der Zeit.
Aber der Kleine, und ich weiß noch genau, mein Onkel kommt aus Ulm und das war so das Größte, der kommt zu einem Spiel. Meine Eltern waren alle da, das war so, jetzt beweise ich es allen. Mhm. Habe ich dann auch gleichzeitig 0-1 direkt verursacht.
Okay.
Das war natürlich richtig mies. Und ja, also die waren uns halt massiv überlegen. Ne? Also mir vor allem körperlich, ich habe das immer kompensiert durch irgendwelchen Kampf. Und das hat aber die Symptome halt noch mehr getriggert. Mhm. Ne? Von daher, genau, aber wie absurd es eigentlich ist. Ne? Man will es allen beweisen. Von denen man auch Anerkennung irgendwie will und erwartet. Und gleichzeitig, man quält sich selbst, ne? Und für was?
Ja, für Die Anerkennung. Mhm. Die wir angefangen haben, früh zu glauben, wir kriegen eben nur Anerkennung, wenn wir Leistung bringen. Ob das jetzt im Fußball ist oder in verschiedenen anderen Sportarten oder Berufen oder was auch immer, spielt dann grundsätzlich keine Rolle. Wir erhoffen uns eben durch das, dass wir dann leisten, dann die Liebe zu bekommen. Aber auf dem Weg der Leistung, achten wir halt nicht mehr auf unsere Bedürfnisse, überfordern unseren Körper, achten unsere Grenzen nicht, sagen vielleicht auch nicht nein oder so. Und dadurch sind wir halt auch die ganze Zeit in diesem parasympathischen Zustand. Stress für den Körper. Ja, im parasympathischen Zustand. Im sympathischen Zustand. Und wir sind halt im Daueralarmmodus. Und dann bleibt halt im Körper auch keine Zeit für Regeneration. Und wir haben dann meistens auch immer wieder Folgekonflikte, immer wieder dieselben Konflikte. Und die, wie wir wissen jetzt mittlerweile auch, zeigen sich dann ja irgendwann körperlich. Das ist ja auch auf biologischer Ebene dann komplett erklärbar. Wenn jetzt irgendwo ein Symptom auftritt, mit was das zusammenhängen könnte, da gibt es Literatur ohne Ende heutzutage. Mhm. Und spezielle Literatur, die für uns sehr einschneidend war, wo man das auch mal nachlesen kann, was für ein Konflikt herrscht denn da? Und wenn wir diesen Konflikt immer wieder haben, dann haben wir einfach immer wieder dieselben Symptome. Und dann verlagern sich die Konflikte oder verändern sich vielleicht ein kleines bisschen, dann hast du vielleicht das Wehwehchen dann an einem anderen Ort. Mhm. Und da dann eben auf Symptomebene die ganze Zeit zu unterdrücken oder die ganze Zeit Schmerztabletten einzuwerfen, ist ja eigentlich komplett dämlich. Mhm. Weil dein Körper will dich ja auf was hinweisen, der will dich aufwecken. Da gibt es auch so einen schönen Satz, der heißt, das Symptom oder der Schmerz ist der Freund des Schlafenden. Mhm. Ja, also das will dich aufwecken, das Symptom. Schau mal hin, da möchte was gesehen werden, da gibt es irgendein Thema, das halt einfach gesehen werden möchte, ob das jetzt im Hier und Jetzt ist oder eben ein Thema aus der Vergangenheit, was dich im Hier und Jetzt steuert oder ein Thema aus der Vergangenheit, was deine Zukunft dann schlussendlich beeinflusst, wie auch immer, das dann, wie die Dynamik anfängt oder vonstatten geht. Es will dich darauf aufmerksam machen, schau mal hin, irgendwas ist in Unordnung. Und es hätte auch theoretisch so sein können, dass wir in unserer Karriere jemand uns an die Hand nimmt, wie jetzt zum Beispiel unser heutiges Ich, oder irgendjemand anderes, der es zu der Zeit vielleicht schon gecheckt hat und mit uns mal auf diesen Ebenen arbeitet, dann wären wir wahrscheinlich zum größten Teil symptomfrei gewesen und hätten Spaß an dem gehabt, was wir da machen, und dann wäre das ganz anders gelaufen. Aber so halt nicht.
Genau das hatte ich gerade im Kopf. Überleg mal, es hätte jemanden gegeben, einen Trainer, der das schon auf dem Schirm hat.
Ja.
Und nicht auf dieser Symptomebene rangeht, sondern dich beiseite nimmt und sagt so, ey, komm, wir schauen jetzt mal genau hin. Was geht eigentlich bei dir?
Ja.
Überleg mal, was dann wirklich...
Ich krieg richtig Gänsehaut.
Ja.
Und das ist so wichtig. Ich finde auch in allen Ebenen, auch vor allem im Fußballgeschäft, da kommt es einfach viel zu kurz, weil Menschen, die erfolgreiche Trainer sind, gibt es welche, die sind sehr leistungsorientiert, wie zum Beispiel Mackert, den kennen wahrscheinlich viele, der heizt die Leute an und macht sie kaputt, und wenn du nicht funktionierst, dann wirst du nicht spielen und quält dir die Berge rauf. Mhm. Und dann funktionieren die Spieler auch zu einem gewissen Teil. Aber es gibt immer wieder Ausfälle. Aber er kann es kompensieren, weil alle wissen, fuck, wenn ich jetzt nicht renne, bringe ich mich um. So gefühlt. Mhm. Und dann gibt es aber auch Trainer wie zum Beispiel Klopp. Ich schätze den jetzt mal so ein. Oder zum Beispiel Guardiola oder so. Die arbeiten auf anderen Ebenen. Die nehmen die Spieler zur Seite, sehen ihn als Mensch und nicht nur als Objekt, der auf dem Platz rumrennt, und gehen auf dieser Ebene mit denen ein. Und dann gibt es halt viele Spieler, die sind bei einem Verein die ganze Zeit verletzt, bringen keine Leistung, wechseln dann zu einem anderen Verein, haben einen anderen Trainer. Der arbeitet auf anderen Ebenen mit denen, und plötzlich gehen die durch die Decke, haben keine Verletzungen mehr.
Ja.
Warum? Es ist erklärbar.
Absolut. Klinsmann kommt mir auch direkt in den Sinn, ne?
Ja.
Wie haben sie damals irgendwie ihn runtergemacht, wo er dann Buddhas aufgestellt hat? Und,
hat er echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja, das war das Bild, glaube ich, damals. Und haben ihn runtergemacht. Jetzt fängt er irgendwie an hier mit so Quatsch. Mhm. Und gleichzeitig, es war auch jemand, der auf die Spieler eingehen konnte, ne?
Ja.
Und einzelne Spieler halt auch das Potenzial letztendlich rauskitzeln. Ich glaube, das Klopp halt Weltklasse, ne? Ich glaube, der hat irgendwie beides, so diesen harten Biss und aber dieses krasse Gespür, was braucht jetzt der Einzelne, damit ich ein Team kriege. Ja. Also der ist einfach Übertrainer.
Ja, ist so, ja.
Und und gleichzeitig, das ist jetzt im Profibereich, ne? Aber überleg mal, wie so im Breitensport, im mittleren Leistungssport, wie die Leute verheizt werden.
Also wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, es macht gar keinen so großen Unterschied, ob du jetzt Champions League spielst oder ob du Kreisliga Z spielst. Klar, natürlich, du hast deutlich mehr Zuschauer, du hast diesen medialen Druck, und es geht auch dann um ganz andere Summen oder so. Aber es ist oft, für mich war es gefühlt, also ich kann ja nur von mir sprechen, für mich war es kein anderes Gefühl, was diesen Druck und diese Nervosität angeht, wo ich Kreisliga gespielt habe. Oder ob ich dann Oberliga gespielt habe. Mhm. Das war für mich gefühlt gleich. Also es war immer diese, der Verlust der Anerkennung, ob dann jetzt wirklich nur 20 Zuschauer da sind oder 3.000 oder 5.000. Das war für mich grundsätzlich egal. Und klar, ja, natürlich, wenn du dann nochmal vor 80.000 spielst oder so, dann ist nochmal ein ganz anderer Druck, da schauen nochmal viel mehr Augen auf dich. Aber ich will damit nur sagen, es kann auch jemand extreme Nervositäten haben, der Kreisliga A spielt.
Ja, bin ich bei dir. Und gleichzeitig, also wir können es jetzt nicht, schade eigentlich, ne? Wir können jetzt nicht sagen, wie es ist, vor 80.000 zu spielen.
Ja.
Und gleichzeitig, aber diesen Vergleich haben wir beide, Kreisliga, Oberliga. Für mich war nur in der Kreisliga.
Wobei, ich kann es sagen, vor 25.000 sogar.
Okay.
Wir haben Dreisamstadion, wo wir haben wir damals ein Pokalspiel gehabt gegen Schalke.
Ja, geil.
04, ja. Da waren noch 25 im Stadion. Ich wurde aber leider nicht eingewechselt. Was ich aber heute, ich war damals froh.
Ja.
Ich war froh.
Warst erleichtert.
Ja, ich war erleichtert.
Ja. Nur ein Satz noch dazu. Also ja und gleichzeitig, es hat auch was mit Sicherheit zu tun, weil in der Kreisliga war ich mir immer sicher, okay, ich spiele mit denen. Ne? Klar, der ein oder andere Holzer kommt da mal, da wird es gefährlich.
Mhm.
Es war aber so, da konntest du souverän auftreten. Also aus meiner Sicht zumindest. Ne? Das war für mich so kein Angst vorm Versagen, weil ich konnte mit der Konkurrenz irgendwie umgehen. In der Oberliga war es dann aber anders. Ne? Da habe ich dann gemerkt, da geht es mehr. Jeder Fehler wird irgendwo bestraft und wird halt auch leichter ausgenutzt. Ne?
Mhm.
Von daher, ich hatte schon höheren Druck auf der Ebene, den ich auch nicht standhalten konnte wahrscheinlich. Offensichtlich.
Ja.
Und ich war auch froh, eben wo ich studieren gehen konnte und das erstmal loslassen. Und gleichzeitig, ja, es macht am Ende keinen Unterschied im subjektiven Empfinden. Ja.
Und wenn du einfach mal auf der Ebene draufschaust und dich mal um diese Ebene kümmerst, dann kann sich viel verändern und eben nicht weiter in diesem Leistungsstreben noch besser, schneller, höher, weiter. Führt in keinem Bereich irgendwie zu Erfolg, sage ich jetzt mal. Du kannst vielleicht im Außen dann subjektiv oder ja, objektiv, wie sagen wir, objektiven Erfolg, also rein.
Nee, objektiv von außen, ja, genau, subjektiv in
genau.
Dir.
Mhm. Es gibt so viele Menschen, also ich sag mal, man hört es ja immer wieder von so vielen Menschen, die Kontakt haben mit sehr, sehr reichen Menschen. Ich kenne ja auch ein paar, die viel Geld haben oder im Außen sehr, sehr viel erreicht haben, aber einfach unglücklich sind, sich nicht wohlfühlen.
Mhm.
Ja, da kannst du wirklich, keine Ahnung, irgendwo in einer schönen Stadt den super Bunker am Strand haben, die schönste Aussicht, jeden Tag surfen, aber es kann trotzdem sein, dass du innerlich dich leer fühlst. Und darum geht es halt eben, nicht diesem Leistungsstreben hinterher zu rennen oder diesem Glaubenssatz, der damals eben in der Kindheit entstanden ist, um sich dadurch kaputt zu machen.
Mhm. Wie könnte man es besser machen? Oder in deinem Beispiel, was hätte dir geholfen, dass du eben nicht in diese Leistungsschiene reinrutscht, sondern einfach früher bei dir bist und nach deinem wahren Ich streben kannst?
Also im Nachhinein hätte es vielleicht Menschen gebraucht, die mich so nehmen, wie ich bin, mich auch mal fragen, was möchtest du denn eigentlich wirklich, wo willst du spielen und nicht, wir bringen dich jetzt zum SC Freiburg, sondern was macht dir jetzt gerade im Moment Spaß und lass uns das doch weiterverfolgen. Es reicht auch noch, wenn du in 5 Jahren zum SC gehst oder in 10 Jahren, gerade egal.
Oder gar nicht.
Oder einfach auch gar nicht. Ja, schau, dass es dir Spaß macht, dass du mit deinen Freunden Fußball spielst und das ist schlussendlich das Wichtigste, dass du Menschen hast, die dich so sein lassen, wie du bist und dich in dem fördern, was deine Talente sind und dann wäre es wahrscheinlich auch in eine Richtung gegangen, weiß jetzt nicht, ich habe Bundesliga spielen können. Vom Talent her, ich soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, aber ich glaube, vom Talent her hätte ich auch zweite oder erste Liga spielen können.
Nee, kann ich auch bestätigen. Also wir haben uns jetzt auch schon mal mit einem Ball getroffen.
Mhm.
Du bist auch besser geworden als ich.
Mhm.
Ja, also rein von der Physis her, du bist ja kompakter oder ja der komplettere Fußballer.
Ja, wir haben halt unterschiedliche Talente. Du warst eher immer der Fighter, der Wuselige. Ja.
Stimmt, das ist wieder auch interessant, ne, was Trainer erkennen können. Ne? Ich war immer eher der Kreative, der das Mittelfeld gesteuert hat und die toten Pässe gespielt hat
ja.
In die Spitze und auch die Stürmer bedienen konnte. Ich glaube, wir hätten gut harmoniert.
Ja, ich glaube auch. Ich war eher so der mit dem Platz geschwebt ist und ja. Eher über den Zweikampf drüber gesprungen ist,
ja, ja.
Anstatt in den Zweikampf rein.
Ja, interessant, unterschiedliche Strategien. Ich immer voll rein. Meine Anerkennung war so, oh ja, der Ortwin, der kämpft, der geht voll rein.
Ja.
Der geht blutend aufs Spielfeld.
Ja.
Das habe ich tatsächlich auch früh gelernt. Ne? Ich weiß noch eine Situation. Ich glaube, das war C-Jugend, Hartplatz, mieses Wetter. Ich hatte irgendwo eine Platzwunde wieder. Das wurde kurz verbunden und dann mein Vater direkt so, und jetzt wieder rein, wir brauchen dich.
Ah, ja.
Okay, alles klar.
Ja.
Stimmt, krass. Die brauchen mich. Aber innerlich war es so eigentlich, ich würde eigentlich gern heulen und in die Kabine gehen.
Ja.
Oder nach Hause zu Mama.
Und einfach mal in den Arm genommen werden.
Ja.
Ja, schon. Und das ist schlussendlich wirklich Liebe, wahre Liebe der Eltern ohne Bedingung. Ja, aber wir wollen die Bedingung halt erfüllen, dass wir eben diese Liebe bekommen. Und unsere Eltern haben das ja auch nicht bewusst gemacht. Ja, die machen das ja auch unbewusst. Die machen das ja auch nicht böse.
Absolut.
Ja, aber es schadet halt dann oft eher, als dass es demjenigen hilft.
Ja.
Und ich habe ja zu der Zeit dann eben auch zu Barling, habe ich ja gemerkt, extreme Nervosität spielt eine große Rolle. Ich will das einfach nicht mehr haben. Ich will einfach in Leichtigkeit wieder Fußball spielen und habe dann auch mich angefangen mit so Meditation und so zu beschäftigen. Habe dann vorm Training war es jetzt nicht so intensiv, eher beim Spiel, vorm Spiel, habe ich dann mal Meditation gemacht, Selbstvertrauen wieder zu bekommen, so Leistungsmeditation. Ja, Wurzeln in den Boden, stell dir vor, wie Wurzeln in den Boden fließen und du stehst da standfest und keine Ahnung, das hat alles nichts gebracht, weil ich einfach dieses innere Kind, ich wollte es immer wegmachen.
Mhm.
Ich wollte es immer wegmachen und nicht hinschauen, was fühlt denn der kleine Fabian da in dem Moment denn eigentlich wirklich?
Mhm.
Wenn ich das mal wirklich durchfühlt hätte, immer und immer wieder, dann hätte ich mich da langsam rantasten können und dann wäre ich auf dem Platz auch nicht mehr nervös gewesen.
Ja. Ja.
Ja, oder halt nur noch gesund nervös. Also eine gesunde Nervosität ist ja auch in Ordnung, ist ja schön.
Absolut, und dieser Sympathikus ist ja auch kein Feind, ne? Der Sympathikus macht dich ja wach, ne? Der macht dich reaktionsbereit und fähig. Und es ist nur das Dauersympathikotone, ne? Also dauerhaft angespannt ist halt einfach eine dauerhaft Cortisol im Blut, zu hohe Stresshormone, das ist eigentlich das, was wir wieder runterbringen dürfen. Und wenn wir da einen gesunden, ja, damals auch schon einen parasympathischen Gegenspieler gehabt hätten, den wir bewusst auch auslösen konnten, ey, war mir ein komplettes Rätsel, das hat mir kein Mensch gesagt.
Mhm.
Ja, atme mal durch, okay, alles klar.
Ja.
Aber dass der Atem tatsächlich, das ist für mich heute noch ein starker Indikator. Sobald ich zu flach atme oder nicht über den entsprechenden Punkt komme, sondern eine gewisse Atemnot, dann merke ich so, okay, chill mal, tief durchatmen, kleine Atemsession, Meditation und dann wieder zu merken, was ist eigentlich, was stresst mich so?
Ja, ja, es sind diese Antreiber.
Und damals war das überhaupt nicht, da war das so, okay, noch mehr einatmen, Luft anhalten, Zähne zusammenbeißen und gib ihm.
Ja.
Ja, krass.
Ja, es ist echt krass, diese Spiele teilweise dann ab irgendeinem gewissen Zeitraum waren eben immer irgendwie so, wie so ein bevorstehender Kampf um Leben und Tod gefühlt für meinen Organismus.
Mhm.
Und es hat sich auch morgens schon angefühlt. Am Tag vorher hatte ich schon diese innere Unruhe. Und dann am Morgen aufgewacht, so, oh fuck, heute ist wieder Spiel. Und ich weiß auch noch, mein Karriereabschluss, so an dem Peak dann, wo wir aufgestiegen sind in die Regionalliga, war das letzte Spiel und ich habe mich dann warm gemacht, habe aber nicht gespielt, weil ich zu dem Zeitpunkt ich war immer verletzt, ja, und konnte auch keine Leistung bringen, weil ich auch, oder nicht immer, nicht die Leistung bringen, die ich eigentlich hätte bringen können, weil ich eben immer diese Symptome hatte und auch so extrem nervös war. Und dadurch habe ich dann noch nicht mehr viel Spielzeit bekommen gegen Ende. Und dann wurde ich eben nicht mehr eingewechselt in meinem letzten Spiel, obwohl wir, glaube ich, 3-4-0 geführt haben und es wäre um nichts mehr gegangen und der Trainer hat mich halt nicht mehr eingewechselt zum Abschluss sozusagen. Und ich habe ihm das damals halt übel genommen. Aber wenn ich heute mal drauf zurückschaue, ich war eigentlich froh, dass ich nicht eingewechselt wurde.
Mhm.
Mal wieder.
Mhm.
Das ist schon krass, gell? Ich gehe zu einem Fußballspiel hin, um spielen zu wollen auf eine Art, aber in der Tiefe will ich eigentlich gar nicht spielen.
Ja, ein Teil von dir will spielen, ne, und Leistung bringen. Der andere Teil ist eigentlich erleichtert, wenn es dann, wenn du erlöst wirst quasi vom Trainer.
Ist so paradox.
Ja, ist absurd.
Ja.
So ging es mir aber auch später. Während oder nach dem Studium habe ich es immer noch nicht geblickt. Und bin dann halt in eine andere Sportart gewechselt. Ne? Dachte so, okay, Fußball ist jetzt eh durch. Dann spiele ich halt Golf. Ne?
Mhm.
So nach dem Motto, ja, ist ja eine Sportart, wo man sich groß nicht verletzen kann.
Mhm.
Manche würden sagen, ist keine Sportart.
Ich würde zum Beispiel sagen.
Noch nie gespielt, beziehungsweise noch nie auch eine Turniersituation. Weil das, was du beschreibst, ist ja beim Golf ähnlich. Nur, dass du halt dich nicht ausruhen kannst auf Mannschaftskollegen, sondern du selber bist halt verantwortlich für dein Ergebnis.
Mhm.
Und auch da bin ich in die Leistungsschiene rein. Am Anfang hat es mir Spaß gemacht und dann immer mehr Leistung. Und es ging eigentlich an dem Punkt, ich habe es ja freiwillig gemacht, Zeit und Geld aufgenommen, um auch am Wochenende dann solche Spiele spielen zu können oder Turniere. Und es war das gleiche Muster. Auch da am Anfang Spaß und dann, sobald die krasse Leistung reinkam und dieses jetzt beweisen zu müssen, zu wollen, um Anerkennung zu kriegen, ab da wurde es wieder mieser.
Mhm.
Also sowohl spielerisch vom Niveau her, als auch, dass sich das ein oder andere WWchen eingestellt hat.
Ja.
Und das ist eigentlich komplett absurd.
Ja, es ist nicht absurd, es ist komplett logisch.
Ja, jetzt mit unserem heutigen Blick drauf.
Ja.
Aber damals war das so, wieso funktioniert es jetzt nicht mehr? Und gerade
wieso kann mir keiner sagen von diesen ganzen Experten, um was es eigentlich wirklich geht?
Ja, ja. Und da ist ja noch mehr mentale, man sagt oft, Golf spielt sich zwischen den Ohren ab, zum gewissen Grad. Ne? Und auch da ist das Unterbewusstsein, was dir im Prinzip, wenn du kein gesundes Selbstvertrauen hast und Selbstbewusstsein und auch das nicht aufbauen kannst und immer wieder in diese Stresssituation reinkommst, dann kannst du nur versagen.
Ja.
Weil durch diese Anspannung sich auch entsprechend Muskulatur nicht entspannt, die du aber für einen entspannten Schwung in dem Moment brauchst.
Mhm.
Und es ist wunderschön, auch heute, am Freitag bin ich mal wieder verabredet, ich spiele es zum Glück nicht mehr leistungsorientiert, nur noch zum Spaß. Ich freue mich jetzt schon, mit einem Kumpel auf den Golfplatz zu gehen, die Natur zu genießen, entspannt zu bewegen, sich an der Bewegung zu erfreuen, Freude zu empfinden, auch auf einem gewissen Niveau dann und gleichzeitig aber genau es der Freude wegen zu machen.
Ja.
Und die Erfüllung zu kriegen und nicht, dass am Ende dich irgendjemand für deine Leistung lobt.
Und da sind wir eigentlich auch beim Punkt, gell, in allen Bereichen in diesen Flow zu kommen, in die Freude zu kommen, es aus einer Freude heraus zu machen und dann läuft's, ohne irgendwas beweisen zu müssen. Da gibt es die verschiedensten Situationen, da kennen wahrscheinlich unsere Zuschauer aus ihrem Leben genug Situationen, die sie jetzt benennen können. Bei mir zum Beispiel Tennis habe ich dann angefangen zu spielen nach dem Fußball, wo ich dann meinen Fuß operieren lassen habe, weil ich meinen Körper jahrelang geschindet habe oder besser gesagt habe, nicht auf ihn gehört habe. So. Und dann war es so, dass ich da auch sehr akribisch war und ich wollte unbedingt besser werden und dann wusste ich auch, ich komme in Flow und ich kann auch gut spielen und da war dann das Gleiche. Wenn niemand zugeschaut hat und ich keinen Druck hatte, ich aus Spaß gespielt habe, dann lief es, dann saß jeder Schlag, es hat sich gut angefühlt und dann kamen aber irgendwelche Augen dazu von irgendjemandem, dem ich unbedingt beweisen wollte, dass ich ja richtig gut Tennis spielen kann jetzt auf einmal. Lief es auf einmal nicht mehr. Jeder Schlag ins Netz, hinten raus, kein Gefühl mehr gehabt, das war gefühlt wie ein Fremdkörper dann als in der Hand. Und das ist diese Angst, die dann angeht. Unser Nervensystem, das dann uns signalisiert, oder unser Unterbewusstsein, hey, Achtung, es droht Gefahr. Und dann gehen halt die Symptome los. Und da eben dem Körper zu vermitteln, durch gewisse Techniken oder Ansätze, hey, es besteht gar keine Gefahr, dann kommen diese Symptome auch nicht mehr. Und da helfen auch keine Mental Health Coaches oder Selbstoptimierungscoaches, die es halt leider zu Genüge im Sportbereich mittlerweile gibt, die dir dann helfen, irgendwelche Affirmationen dir aufzusagen, was ja nicht grundsätzlich schlecht ist. Es kann in gewissen Bereichen schon nochmal hilfreich sein, sich vor einem Spiel zu sagen, ich bin gut, ich schaffe das oder was auch immer. Aber langfristig hilft es halt nichts. Es löst nicht die Ursache.
Ja, und vor allem, du bist halt wieder so auf einer gewissen Symptomebene. Also das eigentliche Problem und die Ursache, warum du letztendlich versagst, aus subjektiver Sicht, an die kommt da halt nur bedingt ran, ne?
Ja.
Es ist immer nur so dieses, genau, mental, wir machen dich jetzt mental stark und mit Disziplin und da kann ich mich an ein Positivbeispiel erinnern, ein Sportpsychologe an der Uni damals, der mit den Handballern zusammengearbeitet hat und auch mit Wingwave, ne, also ähnlich wie EMDR, mit den Spielern genau solche Situationen, wenn sie denn in Richtung Versagen kommen, beziehungsweise in Drucksituationen, dass er das mit denen entsprechend reframed hat. Und der war ziemlich stark. Also es gibt nicht nur Mental Health Coaches und Blender, sondern es gibt tatsächlich auch gute Sportpsychologen, die dies begriffen haben die da auch geilen Ansatz haben.
Es ist nicht immer nur alles schlecht.
Nee.
Und es hat nicht nur der eine immer die eine Wahrheit, aber es gibt halt oft auch Ansätze, die helfen halt nur oberflächlich.
Genau, die an der Oberfläche kratzen und so ein bisschen helfen, aber das eigentliche, die eigentliche Ursache nicht lösen.
Ja.
Weil du gerade gesagt hast, Fremdkörper, ne? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Stichwort, die Entfremdung dann am Ende, weil aus meiner Sicht war es immer mehr so, ey, was mache ich hier eigentlich und wieso macht es mir keinen Spaß mehr wie früher so, das ist doch eigentlich meine Leidenschaft. Aber ich glaube, auf der Ebene, dass Entfremdung oftmals auch das Thema ist. Ne? Du willst den Augen irgendwas beweisen, die dazukommen, aber du bist eigentlich gar nicht bei dir.
Ja.
Und das ist auch etwas, wie schaffst du es, wieder zu dir zu kommen, dass du eben bei dir bist, dass du das aus einem Flow-Zustand machst und auch wirklich ja, dich währenddessen nicht entfremdest von dir selbst?
Wer hätte es gedacht? Es geht wieder um uns, mal ums Fühlen, ums Spüren, ja, in den Körper zu kommen, wieder Kontakt zu sich herzustellen, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, wie ich immer so schön sage, und dann eben auch mal zu schauen oder zu verstehen, wo kommt es denn eigentlich her, wo kommt denn diese Problematik eigentlich her? Es ist nicht mein erwachsenes Ich, das das Problem hat. Es ist ein Anteil in mir, meistens kindliche Anteile, die früh angefangen haben, etwas zu glauben, wie zum Beispiel, ich muss lieben, um Leistung zu bringen. Ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden und sich damit wirklich auseinanderzusetzen, um dann zu erkennen, hey, ich bin genug so, wie ich bin. Ich brauche niemandem was beweisen. Und das eben auf tieferer Ebene und nicht nur als Erwachsener, sich das einzureden oder also auf rationaler Ebene, weil dann kehrt wirklich Ruhe ein und dein Körper hat keine Not mehr, da Alarm zu schicken. Mhm. Und es hört sich jetzt vielleicht sehr einfach an. Es ist eigentlich prinzipiell ist auch sehr einfach, aber es ist halt nicht leicht. Mhm. Ja, man darf sich aber mal damit auseinandersetzen, zu erkennen, auf welcher Ebene beginnt es denn eigentlich, sich um diese Ebene auch zu kümmern. Und dann kann man wirklich nachhaltige Veränderungen bewirken. Und ob das jetzt eben extrem starke Nervosität ist, Angst vorm Autofahren, also jetzt in meiner Branche nochmal darauf zurückzukommen, auf Ängste und Panikattacken, welche Ängste das sind, spielt dann grundsätzlich eigentlich keine Rolle. Man darf nur gucken, wo kommt es eigentlich her und es da eben dann auch zu transformieren, im Hier und Jetzt, mit dem, was sich heute zeigt, weil du tragst deine Vergangenheit immer bei dir in Form von deinen Emotionen und Gefühlen, ja, oder deinen Gedanken, die dadurch immer befeuert werden, um sich darum im Hier und Jetzt zu kümmern. Das ist so, so wichtig, weil dadurch kriegt man eben nachhaltige Veränderungen rein.
Ja, und vielleicht auch mal die alte Gewohnheit der Leistung auch mal loslassen, ne?
Ja.
Auch nicht nur erst dann, wenn der Körper komplett durch ist.
Ja.
Und ja, du quasi ihm folgen musst, sondern einfach auch mal zu reflektieren, so ey, mache ich das eigentlich noch aus einer Freude heraus und weil es mir gut tut und weil ich es will?
Ja.
Oder mache ich es einfach aus einer alten Gewohnheit, weil ich es irgendwo gelernt hatte zu leisten, ne? Und dadurch irgendwie ja auch ein Standing in der Gesellschaft zu haben, ne? Ob das jetzt auf sportlicher oder auch beruflicher Ebene ist. Es geht ja, wir leben nun mal in einer Gesellschaft und von Anfang an werden wir da so ein Stück weit eingenordet über die Schule. Deswegen ist das für mich auch ein extrem wichtiges Thema, gerade bei unseren Kindern. Und ich kann jetzt nur für meine Kinder entscheiden, aber für alle, die so auch im Freundeskreis sind, freue ich mich einfach, wenn es dann nicht direkt in so ein ja, benotetes Leistungssystem reingeht. Weil ich glaube einfach, dass es viel zu früh stattfindet und teilweise das Gehirn einfach nicht. Also weiß man hier, Gerald Hüther sagt ja ganz eindeutig, Mathematik ist halt zum Beispiel für die meisten Kinder mit in der, was ist es, erste Klasse, sind sie 6, 7, roundabout, das Gehirn einfach noch gar nicht aufnahmefähig dafür. Ne? Mhm. Aber du lernst schon direkt so, der Klassiker, ja, Mathematik ist nichts für mich oder ich bin schlecht in Mathematik. Mhm. Nein, bist du nicht. Du hast einfach es irgendwie beweisen müssen in einem Stadium, wo dein Gehirn gar nicht so weit war. Mhm. Und genau, sich davon einfach mal zu lösen, das sind so zwei Dinge, selber wieder von diesem Thema zu lösen, will ich es eigentlich, komme ich in einen Flow-Zustand, in dem ich es mache, bin ich in der Freude, ne? Was viele vielleicht auch kennen, dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich finde mittlerweile erst die Freude an der Arbeit, dann das Vergnügen, ist es so, was wir auch zusehen zu leben, also es nicht umzudrehen, erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Da wird es auch irgendwie schwierig, das können viele nicht, kann ich tatsächlich auch nicht. Mhm. Ich mache erstmal die Freude und dann mache ich die Arbeit. Mhm. Nee, so bin ich gar nicht gepolt, aber Freude an der Arbeit und danach das Vergnügen, so stelle ich mir die Tage vor und so gestalten wir unsere Tage auch weitgehend, wann immer möglich.
Also zum Teil mal nicht so ist.
Ja, genau.
Fallen wir auch immer mal wieder noch in alte Muster.
Das ist ganz menschlich, ne? Die alten Muster dann aber einfach zu erkennen und dann auch wieder drauf zu gucken und zu schauen, wie kann ich es mir möglichst mir, also meinem Ich, ohne es egoistisch zu sehen oder zu meinen, was auch viele haben, ne, wenn ich jetzt was für mich tue, dann ist es gleich egoistisch, haben viele auch nicht gelernt, ohne egoistisch zu sein, wenn ich mir und meinem wahren Selbst letztendlich dienlich bin, dann kann ich es auch meiner Familie sein.
Ja, was heißt, sie haben es nicht gelernt, sie haben es verlernt. Weil du bist als Kind deinen Bedürfnissen bist bewusst.
Als Kind, genau, ja. Aber ich habe es ziemlich schnell verlernt.
Ja, ja, eben. Wir kriegen es halt abtrainiert.
Ja.
Ja, und fangen dann halt an, andere Sachen zu glauben, die uns dann auferlegt werden. Und daraufhin bauen wir dann halt unser Leben auf. Und so funktioniert es immer. Ja, da in der frühen Kindheit geht es halt schon los. Da wird der Grundstein gelegt für unser komplettes Leben. Und daraufhin bauen wir dann unser Leben auf und wundern uns dann irgendwann, warum wir jetzt die verschiedensten Probleme haben. Aber wenn wir dann wirklich mal genauer hinschauen, landen wir meistens eben ja in der frühen Zeit. Es muss ja nicht direkt die frühe Kindheit gewesen sein, da können auch schon viele Konflikte dann in der Schule beginnen.
Mhm.
Aber oft sind halt diese Konflikte, die dann entstehen oder diese Traumata, die dann entstehen, so Retraumatisierung, weil wir es halt davor schon mal erlebt. Wenn wir eine gewisse Sicherheit gehabt hätten von Grund auf schon, dann wird es wahrscheinlich gar nicht dazu kommen.
Mhm.
Was ich jetzt dazu sagen, was ich damit sagen möchte, ist eben dieses Leistungsorientierte, dieses keine Rücksicht auf sich nehmen, wie du vorhin schon gesagt hast, da vorher vielleicht schon mal hinschauen und zu schauen, bin ich eigentlich im Flow, mache ich das aus der Freude raus? Das wäre halt eine gute Prävention, weil irgendwann wirst du ein Signal kriegen und in der Regel ist es halt dein Körper und dann hast du halt eine physische Krankheit oder es ist halt irgendwas Psychisches, dass du dann eine Diagnose bekommst, die in der ICD-10 steht, von denen wir so Freunde sind, Fans sind.
Ja, voll.
Genau, aber es wird irgendwann zu irgendeinem Hinweis kommen und die Hinweise werden immer lauter, wenn du nicht hinschaust.
Ja, ja.
Auf den richtigen Ebenen.
Ja.
Ja.
Und umso schöner ist, wenn du hinschaust, ne, und nicht ins Verdrängen gehst, sondern es als Botschaft siehst und dann wirklich wieder dahin kommst zu sagen, okay, jetzt schaue ich es mir genau an, ich gucke es mir vor allem an, ich fühle es durch und dann sehe ich zu, ja, dass ich mein Leben entweder verändere oder in eine andere Richtung lenke.
Ja, es führt schlussendlich kein Weg dran vorbei. Und wie wir es auch schon mal gesagt haben, schau nach einer Lösung such nach einer Lösung und dann wirst du eine finden. Du wirst dann wahrscheinlich die ein oder anderen Umwege gehen, wenn du nicht, wenn du uns nicht kennengelernt hast.
Und selbst dann kann es sein, dass das Leben ist ja verführerisch, ne?
Genau. Aber eben, was ich halt damit sagen will, es gibt halt viele Ansätze, ob es dann jetzt tausende Sachen, du kannst ja Mahatma-Yoga, was gibt's da alles, oder du fängst an mit Fasten oder laufst mit dem Ice Guy, wie heißt der
Wim Hof
auf den Kilimanjaro hoch oder so. Schlussendlich braucht es eine Veränderung. Das Leben schreit danach, wenn du körperliche Symptome hast oder psychische Symptome hast, es schreit nach Veränderung und du darfst herausfinden, was darf ich verändern? Ist irgendwas aus meiner Vergangenheit? Ist irgendwas im Hier und Jetzt? Oder ist irgendein Bedürfnis, was in Zukunft auch nicht erfüllt wird?
Mhm.
Und wenn diese Bedürfnisse wieder befriedigt werden oder genährt werden, wird das Symptom dich loslassen.
Ja.
Weil auch zudem zum Beispiel noch das Beispiel jetzt mit dem Wim Hof, da gibt es ja auch irgendwie so eine Story, wo er dann verschiedene Menschen, 20, 25 Menschen mit auf den Kilimanjaro genommen hat, die irgendwie schwer krank waren. Und die sich dann geheilt haben durch Eisbaden, durch Atmen, durch Wim Hof-Methode, Gedöns. Ja. Was aber schlussendlich dann auch wiederum belegt wurde, ist, dass es nicht unbedingt die Atmung war oder das Eisbaden war oder die Wanderung auf den Kilimanjaro war, die sie von ihrer Problematik befreit haben, sondern das Rausziehen aus dem Alltag, aus den immer wieder gleichen Konflikten. Ja, dass sie da dann mit ihren Themen konfrontiert wurden und die dann sozusagen gelöst haben und dadurch der Körper sich wieder regenerieren konnte. Und nicht, weil sie jetzt Eis gebadet haben, weil viele denken ja auch, wie wir es ja auch mal eine Zeit praktiziert haben, ich setze mich jetzt jeden Tag einmal in die Eistonne, dann werde ich nie mehr krank.
Schön wieder auf Leistung, ja.
Es funktioniert halt nicht.
Und dann wiederum hat seine Methode ja gewirkt, ne? Dann ist es ja nicht verwerflich. Man kann es jetzt nur nicht aufs Eisbaden reduzieren, aber es ist das Gesamtprogramm.
Ja.
Gibt ihm an der Stelle ja schon recht, ne? Ja. Und nicht umsonst hat er ja auch entsprechend viel Reichweite, was das angeht. Nur eben, man darf das auch nicht fehlinterpretieren, ne? Weil wie wir auch eben jetzt, ne, machen wir das auch schön auf Eisbaden und schön diszipliniert. Ja, okay. Und dann frierst du einen ab und ja, wünschst dir eigentlich in die Sauna zu gehen. Ne?
Aber es kann dir trotzdem auch andere Türen öffnen, weil dann genau wirst du konfrontiert mit der Angst, da in dieses kalte Wasser reinzugehen. Und in diesem kalten Wasser wirst du mit lebensbedrohlichen Situationen konfrontiert, also dein Körper zumindest. Und da kann ja auch wiederum was aufgehen. Und darauf kommst du dann irgendwann, okay, das Eisbaden war jetzt vielleicht doch nicht ganz so förderlich, aber beschäftigst dann dich mit irgendwas Neuem. Es öffnet dann einfach auch neue Türen.
Ja.
Einfach ausprobieren mal.
An der Stelle sind auch wieder zusätzliche Stresshormone, ne? Also mit einer der gefährlichsten Stresshormon-Cocktails, wenn du ins Eis gehst, ist ja für deinen Körper so, fuck, lebensbedrohlich. Mhm. Okay, jetzt komplettes Notprogramm. Und wenn du es dann überlebt hast und rausgehst.
Erstmal schicke ich dir komplett körperliche Schmerzen, dass du sofort wieder rausspringst.
Genau.
Das machst du ja nicht, weil du musst ja länger als eine
Minute. Genau. Der Kopf ist ja dann Mentaltrainer. Ja. Ne? Jetzt drinbleiben und dann noch sich gegenseitig zu pushen.
Ja.
Aber wenn du dann rausgehst, ist ja eigentlich auch so diese Erlösung und der Körper schüttet dann Glückshormone aus, weil du ja die Situation überlebt hast.
Ja.
Macht ja auch Sinn.
Ja.
So. Was ich jetzt eigentlich noch kurz ergänzen wollte, ist aber die Atmung an sich macht ja schon auch Sinn. Mhm. Also gerade wenn du jetzt nicht nur Wim Hof Atmung machst, sondern auch wenn man sich mal Stig Severinsen anguckt oder viele, die eben Apnoe-Training machen, die sind ja genau an dem Punkt, also sie müssen Höchstleistung bringen, während sie tiefenentspannt sind. Mhm. Weil wenn du in die Tiefe gehst, willst du ja, und möglichst lange die Luft anhalten, willst du ja, nicht so viel Sauerstoff verbrauchen. Ne? Mhm. Deswegen bist du quasi dazu angehalten und genötigt, so entspannt wie möglich zu sein, unter Höchstleistung.
Mhm.
Also genau dieses Dilemma. Deswegen ist Atmung an sich und gerade so Apnoe-Taucher und das Training dafür sensationell, um da auch parasympathisch aktiv und vor allem auch firm zu werden und das auch zu integrieren. Weil das ist ein geiles Körpergefühl. Also nur um das nochmal kurz zu ergänzen.
Ja. Atmung ist also ein wichtiges Thema, aber halt wiederum auch nur ein Tool auf dem Weg und nicht diese eine Lösung, weil wir können nichts wegatmen.
Ja.
Wie mit allen Techniken. Wir können nichts wegmachen. Wir dürfen verstehen, woher kommt's. Und durch Atmung können wir halt eben auch.
Du kannst nichts wegatmen, aber du kannst dich zu dir hin atmen.
Ja, schon.
Es ist ein Tool, um zu dir selbst zu kommen.
Ja, absolut. Eben, es gibt kein Tool, das verwerflich ist. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber wenn wir es halt dazu nutzen, wie ich auch immer wieder sage, um irgendwas wegzumachen, vergiss es.
Ja, nicht wegmachen, sondern zu dir kommen.
Genau, hinzu, nicht weg von.
Ja.
Ja, und eben nochmal auf dieses Leistungsthema einzugehen. Wir kennen das ja eben aus unserer Erfahrung recht gut. Wir haben jetzt eben das oft oder sehr stark auf Fußball bezogen. Aber wir hatten das ja auch, was berufliche Themen angeht.
Ah ja, voll.
Ja.
Beruflich, das ist ja viel krasser noch, weil du ja nicht nur den Leistungsdruck hast, irgendwo dich zu behaupten, sondern halt auch den Existenzdruck so ein Stück weit. Ne?
Mhm.
Weil im Beruf, wenn du mit Fußball oder Sport nicht deine Brötchen verdienen kannst oder deine Miete zahlen, dann ist letztendlich halt ein Beruf. Ne? Und im Beruf ist es ja noch krasser so ein Stück weit. Ne?
Ja.
Gerade wenn du auch gewisse Ambitionen an dich selbst hast und ein Standing haben möchtest in der Gesellschaft.
Ja. Und dann geht es ja schlussendlich auch wieder rum. Wir wollen erfolgreich sein im Beruf, um dann vielleicht in der Firma Anerkennung zu bekommen, eben aber auch um Geld zu verdienen, um dann Anerkennung bekommen zu von anderen Menschen, ja, weil du so ein tolles Haus und ein tolles Auto fährst.
Mhm.
Wir sind teilweise wie Zombies, die durch die Gegend rennen, so Anerkennung. Und das dürfen wir halt erkennen. Und warum sind wir solche Zombies, die so nach Anerkennung jagen? Weil wir halt eben relativ früh keine Anerkennung bekommen haben und es uns da gefehlt hat. Und wir können uns diese aber heute selber geben.
Also erkennen statt Anerkennung. Sich selbst erkennen, anstatt der Anerkennung anderer hinterherzulaufen.
Ja, so kann man es ungefähr sagen.
Mhm. Und wenn du das erkannt hast, dann geht es letztendlich dich auch mal um Entlastung. Das ist ja genau das, was ich auch so ein Stück weit propagiere. Erstmal zu entlasten, durchzuatmen, runterzukommen, zu gucken, was braucht mein Körper eigentlich wirklich, ne? Sich da so auch anständig zu versorgen.
Ja.
Nahrungsmitteltechnisch, mikronährstofftechnisch, Stichwort Gesetz des Minimums.
Mhm.
Wenn zu wenig da ist, dann ist halt auch keine Energie da.
Ja.
Und dann geht es um Entfaltung.
Ja.
Wer bin ich eigentlich wirklich?
Ja.
Und auf der Reise sind wir und auf die Reise laden wir auch alle Menschen ein, die darauf Bock haben.
Ja.
Weil ich glaube, das ist einzige oder eines der Dinge, um was es geht, sich selbst zu erkennen.
Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, es ist eben diese Problementledigung, sich davon erstmal zu befreien, weil in diesem Sympathikus-Modus, da Da brauchst du nicht anfangen, dich um deinen Sinn des Lebens Mann, zu. Auch wenn ich zu der Zeit mich auch die ganze Zeit gefragt habe, für was, Gott, was willst du mir hier sagen die ganze Zeit? Funktioniert halt nicht. Du darfst erstmal wieder in diesen parasympathischen Zustand kommen, eben, dass du diese Waage hast zwischen Anspannung und Entspannung und dann dich auch um solche Themen zu kümmern. Und dann kannst du wirklich mal so auf Ursachenforschung gehen.
Ja.
Ja, und dann irgendwann eben, wo darf es denn hingehen in meinem Leben? Weil das. Die Frage schlummert in jedem und es ist wirklich, du als Zuschauer, wenn du dir die Frage überhaupt schon mal gestellt hast, was mache ich eigentlich hier, wer bin ich denn eigentlich wirklich, dann ist das grundsätzlich eigentlich ein Privileg, das sich dann eine Zeit lang aber nicht so anfühlt.
Ja.
Ja, und wir stecken da auch in dem Prozess noch drin, dass es sich an manchen Tagen auch nicht so anfühlt und wir uns fragen, wofür denn eigentlich das Ganze, aber wir immer wieder Hinweise und Zeichen bekommen, also ich nehme das zumindest so wahr, dass es der richtige Weg ist und da dann immer wieder zu erkennen, dranbleiben, wieder ins Fühlen zu gehen, wieder sich um die Themen zu kümmern. Schön.
Und wir haben das Privileg auch, ne, an der Stelle das Privileg, dass wir uns gegenseitig erinnern können.
Ja.
Und alleine ist es halt eine Aufgabe, ne, sich immer wieder selbst zu erinnern, weil du halt in deinen, ja, du steckst so ein Stück weit in deinem Kopf drin, ne? Und es geht mir heute manchmal noch so, ne? Also ich drehe mich manchmal auch jetzt noch in meinem eigenen Kopf oder mein Gehirn versucht, nachts Lösungen zu finden für Dinge, die wir gerade erschaffen wollen. Und
was sage ich da immer? Die Gedanken sind nicht das Problem.
Ja, Mann. Und dann bin ich ungeduldig, mich hinzusetzen und zu fühlen. Und gleichzeitig ohne geht's halt einfach nicht. Weil du Zombies angesprochen hast, ich war wahrscheinlich auch ein Zombie und viele draußen, also meine Ex-Kollegen sind Zombies, die jagen nur der Anerkennung hinterher und dem, was sie halt auch gut können teilweise. Und gleichzeitig sind sie aber so weit weg von sich selbst, dass es halt von außen so eindeutig ist und du denkst so, Alter, was machst du hier?
Ja.
Du bist so gut in dem, was du machst, du bist so intelligent und gleichzeitig bist du so weit weg von dir selbst. Und deshalb auch unglücklich, deshalb auch entsprechende Symptome, deshalb auch so, ja, inzwischen setzen so dieser Hilfeschrei nach so, ey, erlöse mich doch bitte jemand. Ja. Aber du wirst nicht erlöst, weil du die ganze Zeit wieder genährt wirst mit dem, was du eigentlich willst.
Ja.
Anerkennung von außen, ja, da ist Papa in Form von Chef, der dir dann wieder was hinwirft und du sagst, ah ja, danke, endlich wieder.
Endlich wieder
und die nächste Cortisol-Schleife und die nächste Dopaminschleife vor allem. Und also,
ja, es ist ein Kreislauf, der dann nicht aufhört und halt in die falsche Richtung führt, aufgrund der Entfremdung, die halt relativ früh beginnt. Und wir entfremden uns halt immer mehr, umso weniger wir erkennen, warum wir uns denn eigentlich entfremden. Wenn wir das dann mal erkennen, dann kommen wir wieder zurück zu unserem wahren Selbst, zu dem, was wir wirklich sind, bevor uns die Welt uns gesagt hat, wer wir eigentlich sein sollen. Und das ist halt, wir haben es ja in unserem anderen Podcast vorhin schon angesprochen, kein einfacher Weg. Doch, einfach, aber nicht leicht. Mhm. Ja. Es wird dann durchaus auch mal ungemütlich, weil dann kommen auch solche, da kommt ja alles zusammen. Das ist ja immer multifaktoriell und immer individuell, aber es gibt halt gewisse Dynamiken, die dann relativ ähnlich sind bei den meisten. Auch wenn du zum Beispiel sehr leistungsorientiert bist, in einer Firma bist, die dir sehr viel Anerkennung schenkt für das, was du da geleistet hast, aber dein Körper irgendwann rebelliert und sagt, nein, hier geht's nicht weiter, dann wirst du plötzlich auch dann, wenn du dich um dich selbst kümmerst und anfängst, auch mal Grenzen zu setzen und zu erkennen, ich muss doch nicht mehr leisten, um geliebt zu werden, dann wird auch dein innerer Antreiber wieder anklopfen und sagen, hey, geh doch wieder los und geh wieder zurück und gib Gas.
Oder du wirst abgelehnt, ne? Plötzlich bringt dir nicht mehr die Leistung, die er ursprünglich gebracht hat.
Ja.
Dann ist direkt zur Ablehnung oder du wirst mal dran erinnert, so, ey, was geht bei dir eigentlich?
Du bist ja oft auch in einem Umfeld, dieselbe Prinzipien haben wie du oder dieselbe Glaubenssätze haben wie du und die ja auch für diesen Status sehr, sehr wichtig ist, die werden dann sagen, ach, jetzt ist ihm gar nicht mehr so wichtig und dann gehörst du plötzlich gar nicht mehr dazu. Und dann bist du für die auf einmal so ein Verrückter oder ein Abnormaler oder was auch immer. Und das kommt alles auf einen zu dann.
Oder es gibt Menschen, die Verständnis haben, dann klassischer Burnout, ne? Dann kommst du zurück aus dem Burnout, aber du bist nicht der Gleiche im Normalfall.
Ja.
Manche haben zwar Verständnis dafür, wir integrieren dich wieder, dies, das, Ananas, aber es hilft nichts. Du wirst wieder in Burnout rennen, wenn du nichts an deinem Leben veränderst oder zu dir selbst zurückfinden willst.
Ja.
Und es kann ungemütlich sein. Und gleichzeitig, wie wir schon oft gesagt haben, es lohnt sich einfach.
Ja.
Für uns ist der einzige Weg.
Es führt irgendwann keinen Weg dran vorbei, weil sonst kriegst du immer wieder Arschtritte.
Ja.
Und ich habe keinen Bock mehr auf Arschtritte.
Ich habe keinen Bock. Ja, bin ich bei dir. Ich habe auch keinen Bock mehr. Und gleichzeitig auch wieder in Generationen gedacht, bei den Kindern. Und wir machen es für unsere Kinder. Und bei unseren Kindern können wir, auch wenn wir da blinde Flecken haben und weiß Gott nicht perfekt sind, aber ich glaube, wir können ihnen eine deutlich bessere Basis bieten, um dass sie bei sich bleiben und wenn sie mal abgelenkt werden, wieder zu sich zurückfinden.
Ja, ja.
Und deswegen machen wir das Ganze hier auch.
Ja, schon so.
Es könnte ja auch leichter sein, ne? Aber das alles, was wir hier bauen und erschaffen, ist manchmal auch anstrengend, aber es fühlt sich einfach richtig an und es macht in der Regel Freude.
Ja.
Auch wenn so Tage dabei sind, wo wir sagen, Alter, was machen wir hier eigentlich?
Ja, also, ja, die gehören halt nun mal auch dazu.
Ja.
Ich nenne sie die Täler der Enttäuschung.
Ja.
Ja.
Und dann kommen wir gestärkt raus.
Ja.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne schließen wir den Podcast ab. Mhm. Danke an unsere Zuhörer, dass du bis zum Ende geblieben bist. Und ja, wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben, wenn du unseren Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst. Und wenn du irgendwelche Fragen oder Impulse hast oder so, schreib es auch sehr gerne in die Kommentare und wir antworten da auf jeden einzelnen Kommentar. Sofern wir nicht irgendwann tausende Kommentare haben.
Auch über die freuen wir uns.
Auch über die freuen wir uns. Versuchen, und so gut es geht, die auch zu beantworten.
Auch dafür werden wir Lösungen finden.
Genau. In diesem Sinne, bis bald.
Bis bald.